Es ist Weihnachten und der Pixel-Diskurs-Podcast in Form von Tobi, Natascha und mir hat sich zusammengefunden, um eine kleine besinnliche Sendung aufzunehmen. Diesmal außer der Reihe, deshalb gibt es auch kein reguläres Intro.
Zur vorletzten Pixel-Diskurs-Messe dieses Jahres.
Wir haben tatsächlich auch wirklich nichts irgendwie großartig jetzt spezifisch vorbereitet, ne?
Wobei,
habt ihr was vorbereitet für diese Sendung?
Nein.
Ich auch nicht, ich habe nichts vorbereitet.
Warte kurz, hier hinter Tor Nummer 3. Nee, habe ich nicht.
Ich habe tatsächlich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, über die wir im Laufe der Sendung durchaus sprechen können, damit ich so ein paar Impulse beisteuern kann. Aber im Großen und Ganzen ist die Idee ja wirklich, dass wir einfach ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen können, um ja, das Jahr ausklingen zu lassen, um ein bisschen zurückzuschauen. Das Konzept ist ja immer, dass wir in der Weihnachtsfolge zurückschauen auf das Jahr, beziehungsweise in dem Fall möglicherweise sogar auf 10 Jahre, wobei ich glaube, wir machen es in dem Fall tatsächlich, lassen es bei einem Jahr, schauen auf 2019 zurück und nächste Woche dann in der Neujahrsfolge wandert unser Blick dann über die nächsten 10 Jahre der Spielkultur. Es bleibt also spannend.
Vor allem zu dem Zeitpunkt, in dem man das hören kann, haben wir dann ja auch unsere Podcast-Weihnachtsfeier schon hinter uns, die sich jetzt gleich anschließen wird.
Es gibt eine Weihnachtsfeier?
Es gibt eine Weihnachtsfeier. Wir werden.
Wieso bin ich da nicht eingeladen? Stefan,
du bist schon da.
Ach, ich bin schon da. Achso. Ja. Ach, das ist schon die Weihnachtsfeier.
Ja, wir werden nämlich gleich einen Just Dance Battle veranstalten auf Leben und Tod, um rauszufinden, wer von uns die beste K-Pop-Prinzessin ist.
Ganz ehrlich,
auf Leben und Tod, davon habe ich bis gerade eben noch nichts gewusst, aber gut, dass ich trainiert habe die letzten 12 Monate.
Ja, sonst wird es ja nicht besinnlich.
Ich frage mich, seitdem ihr die elaborierte Vorbereitung des Just Dance Battles unternommen habt, frage ich mich, habe ich da eigentlich jemals zugestimmt?
Stillschweigend.
Habt ihr jemals so Consent irgendwie eingeholt oder sowas?
Guck mal auf die AGBs der Pixel-Diskurs-Webseite. Sobald du Teil dieses Formats bist du gezwungen.
Automatisch gezwungen.
Verpflichtet, Just Dance mit uns zu spielen. Ich kann auch die Dance Dance Revolution Matte später raus.
Oh, das ist ja noch schlimmer. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich.
Ich habe vergessen, dir zu sagen, bring einen Controller mit, weil ich habe nämlich ansonsten nämlich noch Overcooked und solche Sachen da, falls du dann irgendwann später sagst, ja, nee, also dancen will ich jetzt nicht, aber eine Runde Partyspiele hätten wir machen können.
Ich tanze total gerne, aber tatsächlich habe ich immer irgendwie, ich habe nie so wirklich das Vergnügen an diesen ganzen Bewegungsspielen gefunden, muss ich gestehen.
Vielleicht
es gibt so ein paar Sachen.
Heute.
Ja, es könnte sein, aber es würde mich überraschen tatsächlich. Ich gehe da schon mit so einer griesgrämigen Einstellung an die Sache ran.
Bist du da so grindig?
Grindig?
Grindig.
Grindig? Ich dachte gringig.
Nee, grindig habe ich jetzt gelernt in Wien.
Grindig.
Ja, grindig ist anscheinend irgendwie sowas wie schlecht.
Richtig, du warst ja in Wien. Wir hatten ja in der letzten Folge diese Situation mit dem Raumzeitkontinuum und ich war zugeschaltet und man kann sich das Ganze auch noch anschauen auf dem Twitch-Kanal von Whoop TV, falls ihr, liebe Leute, das machen möchtet. Es soll wohl ja auch noch in irgendeiner Form einen Schnitt geben für YouTube, wenn ich das recht erinnere.
Ich hoffe doch, damit sich das dann gelohnt hat.
Es gab einige technische Probleme bei diesem Stream, aber es war wirklich schön. Es hat mich total gefreut, dort zu sein. Es hat mich total gefreut, auch mit den beiden Tomä zu sprechen. Tomi.
Ist wie die Mehrzahl von Globus. Globally.
Nee, das war wirklich schön. Es war wirklich ein angenehmes Gespräch. Wir haben gesprochen über die Game Studies, über den disziplinären bzw. interdisziplinären Status der Game Studies und dann auch so ein bisschen über Pixel-Diskurs und über so Game of the Year-Geschichten. Was eigentlich sich ganz gut fügt, denn wir können nochmal vielleicht hier, damit wir das Jahr noch so ein bisschen zusammenkehren können, nochmal auf ein paar Hörerkommentare eingehen, die uns erreicht haben, denn es waren ja wirklich echt auch viele. Es waren wirklich sehr viele und das hat mich gefreut. Auch besonders herausstellen möchte ich hier einige E-Mails, die ich bekommen habe, die ich jetzt nicht mit aufgenommen habe. Aber es freut mich tatsächlich immer total, auch E-Mails von euch, lieben Leuten da draußen, zu bekommen. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr mir natürlich an simon@pixeldiskurs.de schreiben und dann können wir gegebenenfalls auch über Themenideen kommunizieren. Es haben sich einige Leute auch gemeldet und gefragt, ob wir denn Interesse hätten, mit ihnen ein Thema der Woche aufzunehmen, beziehungsweise über ihre akademischen Publikationen oder über ihre Thesis zu sprechen. Und das finde ich tatsächlich immer super, freut mich total und auch vielen Dank an all die Komplimente, die auf diesem Wege herbeigekommen sind. Aber vielleicht nochmal zu den Game Awards, weil das war jetzt gerade so dieser Impuls Game of the Year. Ja. Zu den Game Awards gab es etwas Feedback zu unserer Besprechung der Game Awards. Zunächst ganz kurz, Carlo hat dazu geschrieben auf pixeldiskurs.de, den Game of the Year Award an Sekiro zu vergeben, finde ich sehr charmant von den Veranstaltern der Game Awards. Ein bisschen mehr als 10 Jahre ist es nämlich her, als From Software Demon's Souls in Japan veröffentlichte und es schon vor Release intern bei Sony als Flop galt, weshalb es ja auch erst später nach Europa kam. Und ein Jahrzehnt später, als sich Souls-like als eigenes Genre etabliert hat, setzt sich Miyazaki mit Sekiro gegen das Sony-Spiel Death Stranding vom weitaus renommierteren Kojima durch. Das in einem Gesamtkontext von diesem Medium zu sehen, finde ich auch interessant. Jemand, der sich traut, neue Wege zu gehen, wird irgendwann belohnt, auch wenn, wie im Fall von Miyazakis, kaum jemand an seine Idee glaubt. Fast schon zu kitschig.
Ja, wobei, also Death Stranding hatte ja durchaus auch Innovationen.
Ja.
Also bezüglich neue Wege gehen.
Das zweifelsohne. Aber es hätte mich tatsächlich auch sehr überrascht, wenn Death Stranding hier den Game of the Year geworden wäre.
Ja, mich auch. Dafür war es auch einfach zu kantig.
Es sind aber auch beide Spiele, muss man sagen, sind nicht unbedingt Spiele, die sich jetzt an die breite Masse richten. Sie stechen ja schon durch eine gewisse Idiosynkrasie heraus. Bei Death Stranding natürlich durch die mitunter extreme Langatmigkeit und bei Sekiro durch den hohen Schwierigkeitsgrad. Und das ist beides auf jeden Fall interessant, dass solche Titel überhaupt in das Spektrum von überhaupt ins Einzugsspektrum eines Game of the Years kommen.
Wobei Death Stranding gar nicht unbedingt so viel langatmiger als zum Beispiel manche Metal Gear Solid-Teile gewesen ist, nur dass da halt einfach das Gameplay ein anderes gewesen ist. Aber da hast du dich halt auch durch bestimmte Gegenden geschlichen, bist ja die ganze Zeit rumgerobbt und das war jetzt auch nicht so das Actionfeuerwerk und also auch was so unglaublich lange Cutscenes. Also die Kritik kann ich da teilweise einfach nicht nachvollziehen, weil es ist im Endeffekt einfach Kojima-Style gewesen.
Es konnte hier auch etwa Anonymous deine Kritik zum Thema Diversity nicht nachvollziehen. Du hast darauf auch schon geantwortet, aber wir bringen das nochmal kurz mit in die Sendung. Anonymous auf Pixel Discourse hat geschrieben, der Cast an Akteuren von Death Stranding soll nicht divers sein. Es gibt Afroamerikaner, vergleichsweise viele weibliche Figuren, Mexikaner und Asiaten. Und da spreche ich nur von den relevanten Figuren, die man sowieso an zwei Händen abzählen kann und nicht von den Hologrammen. Ihr hattet nämlich, also Alex und Alex Michaelis und du, Tobi, ihr hattet in der Death Stranding-Folge kritisiert, dass Death Stranding nicht hinreichend divers sei.
Ja, du kannst halt natürlich sagen, es gibt solche Schauspieler wie Del Toro oder halt eine afroamerikanische Figur oder es gibt auch eine Szene, wo du eine junge asiatische Frau mit einem eher amerikanischen Typen, also Phänotypen quasi zusammenbringen musst, aber ich hatte ja auch schon darauf geantwortet, dadurch, dass das immer nur so Hologramme sind und ja auch sehr selten auftaucht, ist das einfach bei mir so nicht so stark hängen geblieben. Wir hatten das aber, glaube ich, auch so ein bisschen diskutiert im Zuge von, inwiefern ist es irgendwie eine weiße Prepper-Szene, die da irgendwie Amerika wieder aufbauen will und da ging es ja eigentlich um die Frage, inwiefern ist es so eine republikanische Hoffnungsfantasie und da hatte ich ja damals das verneint. Das war ja die Ursprungsfrage, aber also Kritik nehme ich total an, macht einfach keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn, also du hast durchaus alle möglichen Figuren hast du vorhanden, aber sie bleiben halt einfach nicht hängen, weil sie immer nur so Hologramme sind.
Ja. Weiter zu den Game Awards gab es noch einen längeren Kommentar von Chris K. Ich frage mich gerade, ob ich den jetzt hier tatsächlich komplett mit einbinden soll, denn er ist schon relativ lang. Ich lese einfach mal kurz vor. Fange einfach mal an vorzulesen, okay?
Wir haben ja Zeit.
Es ist ja Weihnachten. Lesen wir in aller Ruhe mal so einen längeren Kommentar auch. Ich teile Ihnen etwas auf, um dann zwischendurch über die einzelnen Punkte zu sprechen.
Wir bräuchten im Hintergrund noch so Glöckchengeräusche. So. Das ist eigentlich ganz schade, dass wir nicht so kleine Zimbels haben, so der Schlitten vom Weihnachtsmann. Das ist schade.
Für mich ist es schwierig, sagt Chris, die Game Awards vernünftig einordnen zu können, da sich als Vergleiche nur der Deutsche Computerspielpreis sowie die Oscars anbieten. Das eine wird allerdings nur halbherzig organisiert, während das andere ein anderes Medium thematisiert. Daraus ergab sich bei mir eine leider, in Klammern, sehr zynische Betrachtungsweise, die sich über die Veranstaltung streckte, die ich allerdings auch auf Twitter wiederfand. Hier ein kurzer Einschub von mir, dass es eine sehr zynische Betrachtungsweise auf Twitter gibt, überrascht mich keinesfalls.
Nicht wirklich, nein.
Twitter ist ja von einem ausgesprochenen, mitunter auch sehr toxischen Zynismus durchzogen, was ein Grund ist, weshalb ich Twitter als, ich sag mal, hauptsächliches Kommunikationsmedium durchaus vermeide.
Ich werde da selber schon immer so aggressiv, wenn ich das nur aufmache. Ich kann da gar nicht freundlich schreiben.
Ich habe ja gar keinen Twitter aus eben diesem Grund, dass ich einfach finde, solche Twitter-Diskussionen werden einfach immer sehr schnell sehr unsachlich.
Das ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert bei mir. Ich bin auf der einen Seite, weiß ich Twitter als journalistisches Medium sehr zu schätzen und natürlich erlaubt es auch, mit Personen in Kontakt zu treten, die auf anderen Wegen möglicherweise nicht so einfach erreichbar wären. Deshalb benutze ich das schon auch, ich benutze es schon relativ häufig dafür, dass ich es verachte, aber zugleich ist es auch so, das merke ich schon, wenn ich, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel im Bus bin und ich lese jetzt einfach irgendwie so mal so auf Twitter rum, weil man auf Twitter grundsätzlich immer einen Fokus sehr stark auf das Negative, auf das Zynische findet, das immer sofort, also bei Twitter bemerke ich ganz stark so eine, das Schwingen der moralischen Keule, die dann dazu führt, dass sozusagen das skandalös Negative stets im Fokus steht. Wohingegen, wenn ich irgendwie das auf, dasselbe auf Reddit tue, auch da hängt es natürlich sehr stark davon ab, welche Subreddits man abonniert hat. Das ist vollkommen klar. Aber da ist es eher nochmal so, dass die Diskussionen zumindest ausführlicher sind. Zumindest in den Subreddits, die ich halt abonniere. Und deshalb bin ich tatsächlich auch sehr wenig auf Twitter.
Ich bin vor allem für die GIFs da.
Die GIFs, ja, die GIFs sind natürlich halt. Wobei der Reddit-Humor ist auch unschlagbar, muss man schon sagen. Also.
Ja, und was halt an Twitter früher mal cool war, war halt irgendwie Demonstrationen organisieren im Sinne von, dass du halt lesen konntest, da und da sind halt irgendwie ein paar Leute, aber da hattest du dann einen Typen mit einem Smartphone, der dann irgendwie so kleine Grüppchen dann irgendwie nach A oder B dann irgendwie geschickt hat und so weiter. Oder hast dann irgendwie selber irgendwie getweetet, live von irgendwelchen Veranstaltungen. Also dafür fand ich das halt immer ganz, ganz nett, so als Live-Berichterstattung, aber für Diskussionen ist es einfach nicht geeignet.
Also ich finde, dass dieses Live von Veranstaltungen twittern ganz furchtbar. Ich weiß noch, als wir auf der Gamescom waren und zusammen bei diesem Battle Royale, wo ich irgendwann auch sagte, möchtest du auch mal noch zuhören? Oder weil es ging, das fing an und Tobi hat sein Handy rausgeholt und er war nicht mehr ansprechbar. Er hat nur getwittert am laufenden Band und ich habe mir nur gedacht so, warum bist du eigentlich hier?
Ja, also, du darfst es nicht unterschätzen. Das ist tatsächlich so, ich weiß nicht, hast du unsere Folge gehört von Tobi und mir zu den Tipps für Tagungsaufenthalte?
Nee.
Da haben wir nämlich auch genau darüber gesprochen. Denn tatsächlich ist es, ich mache es auch so, das Tweeten von Veranstaltungen, ich finde das hervorragend, hat mehrere positive Effekte. Einer ist natürlich die Außenwirkung, dass man so ein bisschen natürlich Aufmerksamkeit auf das eigene Twitter-Handle zieht. Der zweite Grund ist, dass man sieht, wer ansonsten noch auf der Veranstaltung anwesend ist. Ja, und also insofern auch eine Form von Vernetzung sich dadurch ergibt. Und für mich der allerwichtigste Grund ist, das ist fast wie so eine Art Notizblock. Ich mache das so, dass wenn ich einen Vortrag höre, zum Beispiel einen akademischen Vortrag, dann schreibe ich mir natürlich erstmal auf, wer ist der Speaker, was ist der Titel des Vortrages, mache vielleicht noch ein Foto dazu und dann fülle ich im Laufe des Vortrages die Quintessenz dessen, was gesagt wird oder vielleicht ein pointiertes Zitat in diesen Tweet ein und habe dadurch irgendwie immer so eine Art von Online-Notizfunktion und kann das dann auch mit anderen teilen und damit die Reichweite der Person, die vorträgt, erweitern. Das finde ich eigentlich ein sehr komfortables Ding. Ich mache das gerne.
Verstehe ich dann teilweise sogar so ein bisschen als meine Aufgabe im Sinne von, ich bin jetzt eigentlich das Medium, was über vielleicht einen Stream hinaus nochmal das kommentieren kann oder irgendwie Fragen stellen kann. Ja. Bei dem Battle Royale kann man ja auch immer so ein bisschen versuchen, über die Hashtags selber den Leuten irgendwie Fragen zu stellen, wo ich aber ja super enttäuscht war.
Was völlig ignoriert wurde
und was auch dieses Jahr nicht eingesetzt wurde. Vielleicht kommen wir damit auch schon fast so ein bisschen, wobei du wolltest ja eigentlich gerade auch noch was vorlesen.
Ja, ich bin eigentlich noch mitten im Kommentar.
Im Kommentar. Wir können schon mal gerade so einen kleinen Notiz-Tweet machen, im Sinne von, dass wir vielleicht später nochmal auf die Gamescom und solche Sachen eingehen.
Das werden wir
gehen wir da vielleicht gerade noch
auf jeden Fall
zurück, aber ich sehe das exakt genauso wie du, Stefan.
Genau, wir sind nämlich noch bei den Game Awards. Chris K. schreibt weiter. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass manche Kategorien nur im Nebensatz verliehen wurden, oftmals ohne eigentliche Preisübergabe. Ich verstehe nicht, wieso man eine derart gewaltige Show aufbaut, die das Medium Computerspiel und die Entwicklergebühren feiern möchte, dann aber die Hälfte der Preise auf dem Fließband verleiht. Selbst in der Pre-Show sah ich keinen Sinn, da dort kaum ein Unterschied zur eigentlichen Veranstaltung bestand. Im Gegenteil, die meiner Meinung nach wichtige Kategorie des Spiele-Soundtracks wurde in der Pre-Show gekürt. Die jeweiligen Soundtracks wurden nicht einmal vorgespielt, sondern nur in wenigen Minuten aufgezählt und verliehen. hierzu vielleicht, darüber hatten wir auch schon diskutiert in der Sendung. Genau. Ne? Das hast du auch angebracht, diese Kritik, Natascha.
Ja, dass ich es auch nicht so schön finde, wenn man eben Preise vergibt, dass man die dann so lieblos runterrattert, die auch nicht übergibt, also wo auch dann nichts Feierliches mehr dabei ist. Das war ja in dieser ganzen E-Sports-Sparte, das war dann quasi ein Block, das ging so hintereinander weg direkt, bester E-Sportler, bester Trainer, bestes Team. Und dann war es halt auch irgendwie vorbei, da kam keiner auf die Bühne und nichts. Also das fand ich dann schon auch sehr enttäuschend. Ich mir denke, wenn die Kategorie für die Veranstalter nicht wichtig ist, dann könnte man sie ja auch einfach weglassen. Also, aber nicht so halbherzig.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich fand, also die Pre-Show, wie gesagt, habe ich ja nicht gesehen, aber ich fand die Verleihung in der Art und Weise, wie Geoff Keighley sie moderiert hat, diese Nebenverleihungen, sage ich mal, wo er dann die Nominierten genannt hat, den Gewinner und dann herzlichen Glückwunsch gesagt hat, das finde ich insofern okay, als dass ich schon annehme, es handelt sich ja um die Game Awards und die Game Awards wollen natürlich das gesamte Spektrum abdecken, aber natürlich soll das auch keine Veranstaltung werden, die irgendwie 6 Stunden dauert. Das heißt also, sie müssen notwendigerweise kürzen, weil es war schon so eine relativ lange Veranstaltung und ich finde in dem Kontext das okay, wenn man dann priorisiert und sagt, okay, gut, also irgendwie E-Sportler des Jahres, E-Sport-Trainer des Jahres und sowas, das sind dann so Sachen, die kann man relativ schnell machen und dann nimmt man sozusagen einen Zirkel von Hauptpreisen sozusagen, die dann auf der Bühne mit Laudatoren verliehen werden, denn es lässt sich meiner Ansicht nach schon eine Hierarchie herstellen. Soundtrack tatsächlich hätte ich auch wichtiger gefunden, muss ich schon dazu sagen, aber ich finde es schon okay, also diese Erwähnung und die Aufzählung, die Bekanntgabe des Gewinners und einen herzlichen Glückwunsch, finde ich, ist schon eine Auszeichnung an sich. Also hätte ich ein Spiel gemacht und würde es darin vorkommen oder würde ich als E-Sportler auf diese Art und Weise vorkommen, würde ich mich darüber schon freuen.
Ich habe das leider jetzt noch gar nicht geguckt, weil ich habe versucht, das in Wien zu gucken, als ich angekommen bin abends dann irgendwie und ich bin nach 10 Minuten einfach irgendwie weggepennt. Das hat auch mit dem Internet irgendwie nicht ganz funktioniert. Was war denn so euer Highlight der Game Awards, wenn ihr jetzt sagen würdet, Tobi, schau dir das doch mal nochmal an und zwar aus folgendem Grund?
Kann ich eine Ankündigung daraus nehmen aus der Game Awards Show? Der Trailer zu Hellblade 2. Oh mein Gott. Also das war relativ zu Anfang, wurde Hellblade 2 enthüllt und wow, war das ein Trailer. Also da saß ich wirklich mit Gänsehaut irgendwie vor dem Screen.
Ich fand das Orchester durch die Bank super toll. Also wir hatten auch dann noch am Ende zusammen die Verleihung des Spiel des Jahres geguckt und da war dann vorher auch diese wahnsinnig tolle Orchestershow, also total begabte Menschen. Das fand ich sehr schön.
Hier ist tatsächlich auch, Chris K. geht auch auf die Musik mit ein. Ich überspringe jetzt einen kleinen Teil in dem Kommentar. Ja. Er sagt, die Auftritte von Green Day und Jonathan Nolan waren zwar irgendwie ganz cool, aber dennoch hat mir der Grund dafür missfallen. Erstere sind sowohl im VR-Titel Beat Saber vertreten, Letzterer ist Ideen- und Drehbuchschöpfer in der Filmindustrie, die natürlich Parallelen zum Spiel bietet. Mein Gedanke war dabei, hat das Medium Computerspiel mittlerweile nicht genug eigene kreative und bekannte Köpfe, die dem Medium nicht ganz fremd sind? Wieso findet sich bis auf die letzten paar Minuten kein einziger Spielesoundtrack in der gesamten Show? Hierzu ein kleiner Kommentar, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt da irgendeine Erinnerungslücke habe, aber, oder ob ich da irgendwie halluziniert habe, aber hat die Show nicht angefangen mit einer riesen opulenten Aufführung zum Death Stranding Soundtrack?
Doch, ich glaube schon.
Ich glaube nämlich auch, ne?
Das wäre jetzt also meine Frage gewesen. Entgegnen. Was spielt denn das Orchester?
Das Orchester spielt, also es gibt natürlich einmal das Game Awards Thema sozusagen, was für diesen Zweck ist. Ansonsten muss man das, also am Anfang ist ein großes Segment, wirklich, glaube ich, 5 Minuten lang, wo ein Teil des Death Stranding Soundtracks aufgeführt wird. Zwischendurch, und das würde ich auch sagen, lieber Chris, das würde ich auch nicht übersehen wollen, spielt das Orchester in den Trailern oftmals die Musik mit. Ich erinnere mich an den Ghost of Tsushima Trailer, wo das Orchester also tatsächlich die Trailermusik spielt. Okay, auch das ist, cool. Ist nicht zu unterschätzen. Deshalb sehe ich die Kritik gar nicht so sehr. Da würde ich mich tatsächlich nicht anschließen. Ich finde tatsächlich sowas wie Green Day, das ist natürlich cool, dass die irgendwie da auftreten können. Würde ich auch zustimmen, war gar nicht schlecht und sowas. Die haben das Ganze schon auch ein bisschen aufgepeppt und sie haben ja den Kontakt zu der Spielebranche.
Was wären denn so Sachen, die ihr mitnehmt von den Game Awards für die nächste Gamescom Opening Night Live? Was könnten die sich denn Scheibenbrot da mal abschneiden.
Na gut, das ist ja dieselbe Organisator. Und das ist ja beides Geoff Keighley. Und ich denke, das wird auch so sein, dass es einen positiven Effekt haben wird. Ich denke tatsächlich, dass die Opening Night Live im Grunde sehr ähnlich funktionieren kann wie die Game Awards, eben mit einem Fokus auf möglicherweise die europäische Industrie etwas stärker, aber vor allem, und das ist das Allerwichtigste, kompakt inszeniert, durchgetaktet, so wie das die Game Awards ja auch sind. Die Game Awards sind wirklich echt, fand ich echt schön anzusehen, weil die nie langweilig wurden, sondern alles immer so in so 2-Minuten-Häppchen funktionierte. Das war schon schön.
Aber das liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Game Awards eine Awardshow sind, bei der ab und zu mal ein Trailer eingespielt wird und nicht ein Trailer-Kino, bei dem ab und zu mal mit 3 Worten ein Award reingeklatscht wird.
Das ist schon 50-50, oder? Bei den Game Awards.
Nee, ich fand die, also ich fand schon, dass die Preise aber deutlich mehr im Vordergrund standen.
Das würde ich jetzt gar nicht so sehen.
Weil bei der Opening Night Live hatte ich ja wirklich das Gefühl, das war ja nur Trailer-Kino. Das war einer nach dem anderen direkt aneinander geschnitten und dann ab und zu mal ganz lieblos mit 3 Worten so einen Preis reingeklatscht oder unten eingeblendet. Also die Game Awards, die Opening Night Live, Entschuldigung, Opening Night Live, müsste sich erstmal einig werden, was sie sein will. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Ja. Und dann kann man das sicherlich auch ähnlich wie die Game Awards aufbauen. Aber dafür müsste man erstmal wissen, was man überhaupt will.
Mhm. Weil ich habe ja den Podcast dann im Flieger gehört und habe dann irgendwann festgestellt, Tascha lobt diese Veranstaltung, die muss ja unglaublich gut gewesen sein.
Ja.
Da kann man doch, da war ich echt überrascht, dass du die gut
also fandst. Ich würde jetzt nicht sagen, sie war unglaublich gut, aber sie war wesentlich besser als die Opening Night Live. Aber gegen die habe ich ja auch wirklich eine harte Abneigung entwickelt in den Stunden, die ich sie mir mit euch angucken musste.
Ja. Nee, ich habe tatsächlich, also für dich war das ja auch, Natascha, die erste Game Awards Verleihung, die du dir angeschaut hast, ne?
Ja.
Und ich glaube, für mich war das so, dass ich von vornherein immer so ein bisschen im Kopf hatte, dass die Game Awards ja auch einen langen Werdegang hinter sich hatten, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, nämlich als eine wirklich echt sehenswerte Award-Show und aber auch Ankündigungsshow. Ich würde schon, meine Einschätzung wäre schon, dass es 50-50 ist, aber das weiß ich nicht, jetzt kann ich jetzt so akkurat auch nicht nachvollziehen. Aber ich denke insofern, dass die Opening Night Live durchaus Potenzial hat, insofern sie von Geoff Keighley entworfen sind, es für die nächsten Jahre diese Opening Night Live geben wird. Und viel schlechter wird sie nicht werden. Das ist zumindest meine Einschätzung.
Ja, viel schlechter kann sie nicht werden.
Außerdem habe ich ja, ich glaube, im letzten oder vorletzten Podcast gehört, dass du die nächste Gamescom Opening Night Live moderierst.
Wir hatten gesagt, Tascha und ich hatten gesagt, wir machen zusammen den Deutschen Computerspielpreis.
Ach, den Computerspielpreis, den das war das.
Und also das Angebot steht nach wie vor, das Angebot steht für das Bundesministerium und das Angebot steht an den Verband Game. Wir machen den Deutschen Computerspielpreis. Wir machen auch gerne die komplette Planung, das komplette Konzept. Wir werfen gerne ein neues Konzept für den Deutschen Computerspielpreis und moderieren das dann auch.
Ja, ich habe auch gestern gesehen, Andreas Scheuer hat sich doch auch für irgendwas entschuldigt. Das wird das doch wahrscheinlich gewesen sein. Andreas
Scheuer hat sich für sehr viele Dinge zu entschuldigen. Entschuldigen. René K. hat getweetet an @pixeldiskurs. Hierzu auch, das war auch im Kontext jetzt von den Game Awards. Ich fasse es jetzt nur kurz zusammen. Wir haben ja in der letzten Folge Microsoft-Exklusivtitel etwas abfällig vielleicht behandelt. Wir haben also mehr oder weniger ja gesagt, dass es nicht wirklich Microsoft-Exklusivtitel gibt, die wir interessant finden. Und das würde ich auch nach wie vor so beibehalten. Ich bin nach wie vor Sony Pony und finde nach wie vor Titel wie Forza und Halo sind keine Sachen, die mich jetzt unbedingt zu Microsoft ziehen. Aber es stimmt natürlich, was ich tatsächlich da auch übersehen habe. Hellblade 2 ist natürlich auch ein Microsoft-Exklusivtitel als solcher angekündigt. Und das macht mich natürlich enorm traurig, als dann, also Team Ninja wurde, glaube ich, ja schon, Team Ninja. Moment. Team Ninja, Ninja Theory. Verwechsel ich das gerade?
Ninja Theory ist eine Band.
Moment.
Ninja Theory ist doch eine Band, die aus Fahrenheit diesen wunderbaren Hintergrund-Soundtrack gemacht
hat. Theory of a Dead Man, meinst du gerade? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun.
Oh Gott, das ist wie damals bei Switch mit diesen 3 Typen, die nebeneinander stehen. Ninja Theory?
Hat jetzt gar nichts
damit. Theory of a Dead Man?
Nee, entschuldige, ich kann das kurz aufschlüsseln.
Und der Podcast fällt auseinander. An dieser Stelle der Hinweis auf unsere wunderbare Steady-Kampagne, denn für diesen Qualitätsjournalismus muss man einfach auch noch Geld ausgeben. Ja. Okay, Stefan hat es gefunden.
Entschuldigung, ich habe es kurz nachgeschlagen. Tatsächlich, ich bin ja völlig durch die Hecke. Ninja Theory natürlich ist Hellblade oder auch also DMC und Team Ninja.
Band.
Team Ninja, das hat alles nichts mit Bands zu tun. Team Ninja ist das Entwicklerstudio hinter Ninja Gaiden und Dead or Alive. Also Ninja Theory. Okay. Es ist schon seit einigen Monaten, meine ich, sogar bekannt. Ich glaube sogar seit der vergangenen E3, dass Ninja Theory von Microsoft akquiriert wurde. Und auch das finde ich natürlich enorm schade, weil die machen halt schon echt richtig gute Sachen. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch etwas über das, man kann schon sagen, wir haben uns über das Design der neuen Xbox Series X durchaus auch lustig gemacht. Auch dazu gab es einige Rückmeldungen. Wir hatten also gesagt, das sieht aus wie so ein Lufterfrischer. Und also es ist ja tatsächlich gar nicht so weit entfernt von dem, was es ist. Wir wurden darauf hingewiesen auf Twitter auch und vielen Dank für diesen Hinweis. Natürlich, höhere Rechenpower braucht natürlich auch eine entsprechende Kühlung. Deshalb ist es jetzt gar keine große Überraschung, dass es also oben so ein Gitter, so ein offenes Gitter quasi hat und sowas und dass da eine richtige Luftzirkulation auch zustande kommen muss.
Hässlich ist es trotzdem.
Also mir gefällt es persönlich trotzdem nicht.
Ja. Mir gefällt es auch nicht unbedingt, wobei ich auch nochmal drüber nachgedacht habe. Ich habe ja neben meinem Setup habe ich so einen riesen Subwoofer stehen. Und im Grunde wäre das eigentlich nichts anderes. Ich glaube, die Xbox Series X dann wäre, glaube ich, so eine Konsole, die stellt man wahrscheinlich so am besten so schräg hinter den Fernseher oder so links neben die Kommode. Versteckt man irgendwie vielleicht noch so ein Bettlaken drüber, damit sie direkt überhitzt. Und
wenn dann einer fragt, dann ist das keine Xbox, sondern hast eigentlich eine Stadia. Nein, sowas würde ich mir nicht ins Haus stellen.
Ja, das ist meine Stadia.
Ich dachte, die Stadia ist gar keine Konsole.
Ja, naja, was soll man sagen?
Das ist dann auch sowas, wo dann irgendwann die Partnerin oder der Partner irgendwann so den Schrank aufmacht und dann so, was hast du hier im Schrank versteckt? Ist das eine Xbox? Dieser Luftbefeuchter? Ich muss dich verlassen, es tut mir leid.
Das ist keine Xbox, das ist ein unheimlich starker Luftbefeuchter. Ich habe so trockene Haut immer, ich brauche richtig. Und das ist aber auch so.
Ich finde das auch gerade dafür entschuldigen, das ist schlimmer.
Ich finde aber auch tatsächlich, ist schon wichtig, auch nochmal herauszustellen, und zwar etwas, ein Thema, mit dem ich mich auch vor einer Weile mal befasst habe, das hatte ich aber vergessen anzumerken in der letzten Folge. Es besteht ja durchaus die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Xboxes geben wird zum Start der neuen Konsolengeneration. Denn es ist ja so, jetzt wurde hier angekündigt Xbox Series X. Das heißt also, wir haben es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Nachfolger der Xbox One X zu tun. Ja? Mhm. Macht ja nur Sinn.
Das war dieses Pro-Ding.
Die Xbox One X ist sozusagen das Äquivalent zur PlayStation Pro. Es ist mithin die leistungsfähigste Konsole dieser Zeit. Also diese Series X-Konsole wird zweifelsohne sozusagen das High-End Pro-Modell für Konsolen-Gaming sein. Allerdings gibt es noch eine weitere Konsole, die läuft unter dem Projektnamen Lockhart bei Microsoft. Ja, ich glaube, vorher war es ja die Xbox Series X lief unter dem Projektnamen Project Scarlet. Und die Vermutung, was ist daran lustig?
Lockhart?
Ich denke an Professor Lockhart von Harry Potter.
Ach so, ja. Die Vermutung ist eben, dass es sozusagen diese Xbox Series X gibt, was sozusagen das High-End-Modell des Konsolengamings sein soll. Man weiß nicht, was Sony macht, aber ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann das, was jetzt irgendwie als Project Lockhart noch läuft, was dann eine kleinere, erschwinglichere Konsole wird. Möglicherweise, so würde ich spekulieren, gar ohne Disklaufwerk und mit einem Fokus auf der xCloud, auf dem Streaming von Inhalten. Und ich könnte mir also gut vorstellen, dass es mit diesem, also ich bin schon sehr gespannt, was Sony draus macht aus der nächsten Generation, aber es ist ja tatsächlich ein Modell, das sich durchgesetzt hat. Wenn wir an Apple denken, mit seinen iPhone 11 Pro und iPhone 11 und so weiter und diesen jährlichen Iterationen, scheint das schon was zu sein, was vielversprechend ist.
Ja, wobei, das ist nochmal was anderes.
Warum ist das was anderes? Wenn du anbietest, du sagst, hier Leute, wir haben sozusagen ein Basismodell und das machen wir jetzt erstmal attraktiv und günstig, das wird zweifelsohne Microsoft sein, weil die sind extrem kompetitiv gebürstet im Moment, extrem offensiv, und dann machen wir aber noch ein zweites Modell, und zwar ein richtig teures, hochwertiges Ding, was sozusagen für die Leute ist, die sagen, ich will im Grunde eigentlich High-End-Gaming-PC-Qualität in Form von einer Konsole.
Ja, stop right there. Ich zieh's zurück. Ich wollte eigentlich auf diesen Punkt, naja, das andere ist ein iPhone, also ein Smartphone, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die Switch Lite so stark gebasht haben, von wegen, wer wird sich das denn kaufen?
Wer hat das gemacht? Ich nicht.
Ich.
Ich nicht,
die Switch Lite. Ich glaube, Tascha auch.
Switch Lite ist der erfolgreichste Handheld unserer Zeit.
Diese Seite des Podcasts hat das gemacht. Du, okay.
Ach, ihr habt ja auch keine Ahnung.
Ja, dankeschön. Du in deiner weisen Voraussicht, mit deinen unglaublichen Voraussichtlichkeitskräften.
Hellseherischen Fähigkeiten. Ich würde auch zum Beispiel nie so einen Flug verpassen, zum Beispiel. Das würde mir überhaupt nicht passieren.
Niemals. Absolut nicht. Ja, du warst doch da in Wien. Das ist doch deine natürliche Erscheinungsform. So ein kleiner Kasten, der so rumfliegt.
Ja, aber du wolltest mit der Switch Lite gerade vergleichen.
Genau, die Switch Lite, die ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir irgendwann mal so einen kurzen Link geschickt von wegen Switch Lite, verkauft sich einfach super gut.
Ja, die Switch Lite, das ist auch vorhersehbar. Also ich meine, was hat die denn für eine Konkurrenz?
Ja, und ich denke an so Leute wie meine Schwester, die halt sagen, ich will das gar nicht, dass irgendwie, dass das da irgendwie gespielt wird auf dem Fernseher, das braucht mein Kind überhaupt nicht. Die dann, soweit ich mich erinnere, auch eher sagt, naja, das reicht doch als Handheld und so weiter, gebe ich doch nicht. Und vor allem der Preis, also dass Eltern halt durchaus auch sagen, naja, das ist mir dann eigentlich zu teuer, dann noch ein 100er drauf zu packen. Wenn das als Handheld funktioniert, dann ist das okay und dann kann ich das dem halt auch mal aus der Hand nehmen und dann habe ich das nicht irgendwie auf dem Fernseher, gibt es auch nicht einen Streit um den Fernseher und so weiter und so fort. Also daher würde ich es nochmal zurückziehen. Wir können aber gerne vielleicht einfach, wenn das dann rauskommt, dann nochmal intensiver darüber diskutieren. Nämlich auch vor allem um diese Frage von Blu-ray-Laufwerk, ja oder nein.
Aber noch eine Frage vielleicht hierzu. Meint ihr, dass Sony denselben Schritt gehen wird und sagen wird, wir bringen ein Doppelpaar, so eine SPD-sche Doppelspitze hier für die nächste Konsolengeneration? Also eine Form von, es gibt eine PS5 Pro und eine Standard PS5 direkt.
Boah, keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es bisher PlayStations Pro gibt.
Natascha.
Die PC Master Race.
PC Master Race, never mind.
Mein PC ist Pro.
Was da unten okay, in diesen Vororten passiert.
Wie siehst du das, Tobi?
In diesen
Tobi?
Huts, dort, wo sie Luftbefeuchter öffnen und ein kleines Feuer drin machen.
Was ist deine Einschätzung, Tobi? Zu der Frage.
Ja, ich erzähle später noch so ein bisschen was von meinem Bedürfnis, mir einen PC zu kaufen. Zu der Frage, ich glaube ja, dass sie es einfach direkt rausbringen, weil es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, ein zweites Modell rauszubringen, wo man einfach irgendwie eine stärkere CPU und so weiter reinbaut und sagt, hier kriegst du jetzt direkt. Was ich noch ganz interessant finde, ist die Frage, inwiefern Sony eventuell etwas rausbringt, was vergleichbar ist mit der Switch. Das würde ich interessant finden, weil das war zwischendurch, ich glaube auf Instagram oder so, GameStar oder so hatte das vielleicht gepostet, so in der Riege auf jeden Fall. Die hatten dann gefragt, inwiefern es da auch so eine Art von mobiles Device gibt, weil da hat Nintendo halt schon was relativ Interessantes vorgelegt. Und wenn ich das mit meiner PlayStation machen könnte, das würde ich ziemlich cool finden.
Passiert auf keinen Fall. Kann ich dir garantieren, 0% Chance. Es tut mir wirklich leid. Sony hat ganz klar kommuniziert, sie arbeiten an keinen Handhelds mehr. Und ich vermute, dazu
nachdem gehört, sie alle Handhelds auch vor die Wand gefahren haben.
Die PS Vita einfach komplett im Stich gelassen. Mobile Gaming ist in der Einschätzung von Sony. Also einmal ist das Mobile Gaming zu stark und dann gibt es die Switch schon. Das heißt also, sie würden signifikante Einbußen aus Hardware-Sicht hinnehmen müssen, weil das ist ja das, die Switch ist ja hardware-technisch ist ja wahnsinnig schwach eigentlich. Und würden zu starke Einbußen hinnehmen müssen. Sie würden quasi diesen Konkurrenzkampf mit Microsoft einfach direkt aufgeben. Können sie auch direkt lassen. Können sie auch direkt die Bude dicht machen und noch Fernseher produzieren. Aber, oder Smartphones. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die Chance gibt, dass sie es nicht machen. Diese beiden Konsolen. Ich glaube tatsächlich, dass Sony, also wenn ich jetzt in der Projektentwicklung von Sony sitzen würde, dann würde ich mir überlegen, okay, dieser ganze Markt verkompliziert sich ja doch recht drastisch. Und vielleicht ist es eine Chance, sowas zu machen wie eine PS5, die dann preislich irgendwo, also etwas näher an dem ist, was von Project Lockhart von Microsoft zu erwarten ist, also eine etwas günstigere Konsole, allerdings dafür mit deutlich mehr Power, also sie müssten dann sozusagen richtig investieren, sie müssten richtig drauflegen bei jedem Konsolenverkauf. Das ist ja oft so, ja, dass man also bei den Konsolen, die man verkauft, zunächst erstmal keinen Umsatz macht, sondern eher miese einfährt, weil man oben drauflegen muss. Und das dann versuchen, durch starke Exklusivtitel wieder reinzuholen. Das wäre meine weise Voraussage der nächsten Konsolengeneration.
Lass doch diese Fragen vielleicht einfach mal so ein bisschen als kleine Geschenkepackung nochmal irgendwie zumachen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind jetzt schon sehr stark in diesem Was-wird-passieren-Modus und das ist ja vielleicht eher das, was für die Silvester-Folge.
Ja, das stimmt, da hast du voll und ganz recht.
Weil dann merken wir uns das einfach für die nächste Folge.
Ja, ich würde sagen, machen wir mal eine kleine Pause und dann blicken wir nochmal auf das Podcast-Jahr vielleicht und auch auf unsere Spielerfahrungen zurück.
Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See.
Nein, das war der falsche Akkord, ne?
Das kann ich dir nicht sagen.
Komm, das war falsch.
Und erneut. Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich's, Christkind kommt bald.
Und jetzt alle 8 Strophen. Nein, ich würde
sagen,
Fanfare. Gibt da eigentlich, kennen die Kinder heutzutage das Christkind überhaupt noch?
Ich denke schon. Klar. Ich denke schon. Also es ist schon so, dass in meinem familiären Kontext das Christkind durchaus eine Rolle spielt.
Ja, bei uns auch. Wir verbringen Heiligabend immer bei meiner über alles geliebten Omi, mal die ganze große Familie zusammen. Und da war das schon als Kind so. Und jetzt ist es halt für die nächsten Kinder, dass dann das Wohnzimmer immer zu ist, weil da steht dann ja der Weihnachtsbaum, da sind auch die ganzen Geschenke dann schon drunter. Da darf man nicht reingehen, weil sonst stört man ja das Christkind. Und dann irgendwann geht mein Onkel raus und klingelt mit so einem kleinen Glöckchen. Und wenn die Kinder das hören, dann werden sie schon ganz aufgeregt, weil meine Oma dann anfängt, oh, hört ihr das? Oh, das Christkind war da, jetzt können wir gucken gehen. Und dann ist große Bescherung. Dann stehen meine Oma und meine Tanten immer da, nachdem wir Weihnachtslieder gesungen haben und verteilen die Geschenke an alle. Das ist immer sehr schön.
Es ist tatsächlich bei uns sehr ähnlich. Eigentlich, ich würde sagen, nahezu identisch. Abgesehen vielleicht von der Tatsache noch, dass bei uns die Geschenkeverteilung mittlerweile, da es nicht mehr so viele kleine Kinder gibt, die mit am Tisch sitzen, sich meistens über den ganzen Abend mehr oder weniger zieht, also wirklich schon ziemlich lange und dann immer irgendwie zufällig jede Person ein Geschenk bekommt und dann wird sozusagen, werden reihum die Geschenke geöffnet, sodass man auch immer, das ist tatsächlich schon eine ganz nette Möglichkeit, wie ich finde. Manchmal würfeln wir auch dann um die Geschenke. Ja, also man würfelt und wenn man eine 6 würfelt, dann kann man ein Geschenk öffnen, wenn nicht, dann gibt man den Würfel weiter.
Macht denn nur so Schrottwichteln oder was?
Nein, das ist kein Schrottwichteln, es gibt schon spezifische Geschenke. Aber du hast dann vielleicht, du würfelst halt und wenn du eine 6 hast, dann bekommst du ein Geschenk, was dir zugewiesen ist sozusagen. Ja.
Ah, okay, also aber du bekommst kein random Geschenk.
Du bekommst kein random Geschenk, aber das führt dann dazu, dass diese Geschenkevergabe so ein bisschen so eine den ganzen Abend begleitende, ja, Awardshow eigentlich ist.
Und moderierst du die dann auch?
Ich moderiere die dann, ja.
So leicht nach unten blickend?
Ich moderiere. Das heißt der deutsche Computerspielpreis allemal.
Ja, ich moderiere die und ich mache auch zwischendurch dann immer so die musikalischen Interludes.
Gibt es dann live auf Twitch? Ich würde dann gerne irgendwie so zwischendurch kommentieren.
Was spielt ihr eigentlich über die Weihnachtszeit? Habt ihr euch das schon überlegt?
Ich werde über die Weihnachtszeit sehr viele meiner Diss arbeiten. Also ich habe keine spezifischen Pläne, etwas zu spielen. Wahrscheinlich wieder League, wie immer, mit meinen Freunden, aber jetzt nichts Spezielles.
Das ist tatsächlich eine erstaunlich erschütternde Frage, denn ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo du sie mir stellst, bohrt sie sich in meinen Hinterkopf.
Ich habe tatsächlich einen Plan.
Ich dachte gerade, sie bohrt sich in deinen Hintern.
Also bitte, Natascha, wir sind in der Weihnachtssendung. Liebe Kinder, haltet euch schnell die Ohren zu. Böse Frau sagt etwas.
Und was hast du zu Weihnachten bekommen? So ein Plug.
Butt-Plug.
Dann so schön. Aber dann auch mit so einem kleinen Schwanz dran. Oh,
wenn dann bitte mit so einem kleinen Schwanz dran.
Oh, ein Butt-Plug, das habe ich mir schon immer gewünscht.
damit ich dann irgendwie auf der nächsten Gamescom da mein Cosplay mitspielen kann.
Mit so einer kleinen Weihnachtskugel dran.
Das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass wir diese explicit Content,
diese Content-Warnung auch verdient haben, ja.
Auf Spotify tatsächlich verdient haben. Und wir haben es endlich geschafft in die Riege der Sex-Podcasts.
Schmuddel-Podcasts.
Die gehen erstaunlich gut. Also vielleicht sollten wir tatsächlich irgendwie sowas wie Oh Baby oder sowas.
Warte mal ab, wenn unsere ASMR-Folge kommt.
Oh ja, die ASMR-Spiele.
ASMR-Folge.
Oder wenn wir mal eine Erotik-Spiele-Folge machen, dann zieht es wahrscheinlich auch komplett den den Cast nach oben.
Es gibt ein fantastisches Spiel, das heißt Erotik-Pantomime. Und das ist so dermaßen toll. Das ist ein richtig tolles Partyspiel. Da muss man dann eben Pantomime spielen, aber mit Erotikbegriffen. Da kommen dann auch solche Sachen wie Analdildo. Und du musst das dann pantomimisch darstellen. Die anderen müssen es erraten. Es ist der Brüller.
Für die ganze Familie.
Tatsja hat ja neulich mir von der Omi erzählt.
Ich habe mir tatsächlich schon...
Ich stelle ein Rührgerät. Wenn Leute dann nicht wissen, was man gerade eigentlich für ein Spiel spielt. Okay, aber Stefan, bitte führe uns zurück auf den Recht. Ein Weg der Besinnlichen. Es hat irgendwie 40 Minuten gedauert und zack, Weihnachtscontent ist hier nicht mehr.
Tatsächlich habe ich zwei Dinge, die ich gern über die Weihnachtszeit spielen möchte. Natürlich ist die Weihnachtszeit, da geht es mir sehr ähnlich wie dir, Tascha, auch eine intensive Dis-Arbeitszeit. Vor allem, ich mache Anfang Januar dann eine Woche Urlaub, aber ansonsten sehr viel Promotionskram. Aber zum Spielen nehme ich mir die Zeit natürlich trotzdem immer, klar. Und zwei Dinge werde ich mir zu Gemüte führen. Einmal natürlich, wenn ich dann unterwegs bin, ein paar Klassiker auf der Nintendo Switch. Ich habe noch ein paar Sachen rumliegen, die ich mir gerne zu Gemüte führen will. Vor allem aber will ich mal die NES und SNES-Emulationen ausprobieren. So ein bisschen so klassische Super Mario Brothers Spiele, Link, The Adventures of Link und so weiter. Bitte?
Ich könnte mal vorbeikommen und wir könnten eine Runde alte SNES-Titel auf der Switch spielen, weil du hast ja zwei Controller.
Ja, selbstverständlich, gerne, ja. Natürlich. Es sind sogar theoretisch drei, weil du kannst ja jeden Joy-Con als einen eigenständigen Controller verwenden. Und das, was ich aber hauptsächlich spiele gegenwärtig, ich weiß gar nicht, darüber habe ich im Podcast, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, ist Yakuza Kiwami. Habe ich davon schon mal was erzählt?
Erzählt hast du noch nicht, aber ich habe letztens bei dir so ein bisschen gesneakpeaked.
Genau, ja, wir haben so Shareplay gemacht und Tobi hat mir irgendwie mal so ungefähr 3 Minuten bei Yakuza zugeschaut und dann habe ich gesehen, so Tobi has left the session. Ich dachte,
okay. Das war so, ja, okay.
Also Yakuza, kennt ihr, seid ihr mit der Yakuza-Reihe vertraut?
Ja.
Weil ich würde vielleicht einfach mal für alle die Leute da draußen, die das nicht kennen, eine kurze Empfehlung aussprechen. Also Yakuza ist im Grunde das Original des Spiels ist von 2005. Es gibt mittlerweile sehr viele weitere Folgeteile. Und Yakuza Kiwami ist ein Remake, könnte man sagen, oder ein Remaster, vielleicht besser, des originalen Yakuza. Ist 2016 erschienen, von Sega gepublished. Und im Grunde könnt ihr euch das so vorstellen, ihr spielt Kiryu Kasuma, ein Yakuza. Und das Ganze spielt in einem kleinen Viertel von Tokio. Ich glaube, das ist Kabarucho. Kaburuchu? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher genau, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es ein kleines Viertel in Tokio. Und da spielt das ganze Spiel nur in diesem kleinen Areal. Und ist eine Mischung aus einmal einer Open-World-Erkundung mit super vielen Side-Aktivitäten, Nebenaktivitäten, die sind durchaus bemerkenswert. Von solchen Dingen wie zum Beispiel, ich kann bowlen gehen, ich kann Dart spielen, aber auch solche Sachen machen wie elaborierte Spiele im Spiel. Es gibt so ein Trading-Card-Game, das heißt Mesuking mit es ist so zu schlimm, wenn das dann immer so angesagt wird, so Da, Mesuking! Und da sind so Frauen, die nur mit einem Bikini bekleidet sind und mit so kleinen Hütchen, die an Insekten erinnern. Und die haben dann alle so bestimmte Skills. Und das ist so ein elaboriertes Steinschere-Papier. Man sammelt weitere Karten und so weiter, kann da auch aufsteigen. Es gibt ein RC Pocket Circuit Racing Spiel, was darin ist, wo man Stunden verbringen kann. Also wirklich extrem viele Stunden. Man kann essen gehen, man kann Hostessen daten. Ich hatte jetzt erst kürzlich habe ich die Situation gehabt. Das ist echt so skurril, das muss ich erzählen. Also du kannst in so einen Hostess-Club gehen und hast dann wirklich sehr ausführliche Gespräche mit diesen Hostessen. Hast dann auch dann natürlich deine Lieblingshostess, mit der man sich dann immer trifft. Man lernt die besser kennen. Man kann auch dann, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, so ein Affection-Level, sie dann zum Date einladen. Und wenn man auch das überschritten hat, dann kann man dann auch irgendwann mal sie irgendwie zu einem netten Abend in einem Hotel einladen. Und die Belohnung, die dann winkt, ist tatsächlich, ich habe es heute Morgen tatsächlich, bin in diesen Punkt gekommen und habe mich so ein bisschen erschrocken. Das ist ein tatsächliches Video von der Person, die diese Figur spielt, also gemotion-captured wurde. und die räkelt sich dann in so einem Negligé und nur mit Unterwäsche bekleidet, irgendwie 2 Minuten lang auf so einem Bett und stöhnt dabei so rum.
Was zur so Hölle?
Es ist halt so richtig, es hat so richtig diese japanische Weirdness. Und es winkt jetzt noch, das wurde mir in Aussicht gestellt, das ist noch nicht das Ende, weil wenn ich sie in gewissen, diese Dame Yui heißt sie, in gewissen Minispielen besiege, dann winkt mir ein sexy Extra.
Oh Gott. Was ist denn das sexy Extra?
Das weiß ich noch nicht, ich habe das noch nicht erreicht.
Surprise.
Aber was soll denn noch kommen nach so einem Real-Life-Video?
Das weiß ich nicht, aber das hier ist der Pixel-Diskurs-Weihnachtscast mit, mit Erotik-Scherade.
Pantomime.
Eine erotische Weihnachtscherade.
Und Scherade und Pantomime? Ja, da gibt es einen Unterschied.
Ja, das Ding ist aber auch, also das ist sozusagen diese Open World, ist der eine Teil, der auch wirklich extrem gut gemacht ist, weil im Gegensatz zu vielen Spielen ist es so, dass Yakuza diese Weite der Open World sehr stark begrenzt und dafür die Welt sehr stark belebt, bis in die kleinsten Details hinein. Das ist enorm kostbar.
Das finde ich richtig gut, weil ich mag so diese Open-World-Spiele nicht, die einfach riesig sind und dann ist da nichts.
Ja, es gibt einfach sehr viel zu tun innerhalb dieses kleinen Areals. Aber ja, natürlich, du kannst jetzt auch nicht jedes Gebäude betreten, klar, die sind spezifisch markiert. Aber man kann einfach sehr viele Dinge tun, das ist schön. Es ist darüber hinaus eigentlich ein Action-Kampfspiel, weil die Kämpfe laufen in Echtzeit ab. Man prügelt sich tatsächlich ähnlich wie in einem Beat'em-up. Und auch das ist ein sehr gelungenes System mit Rollenspielelementen. Man levelt seine Fähigkeiten auf. Es macht großen Spaß. Und der für mich fast wichtigste Reiz daran ist, dass es eine fantastisch geschriebene Soap-Opera ist. Also wir sind da wirklich in einem Spektrum von extrem gut vertonten Dialogen, enorm viel Text und langen Cutscenes zwischendurch. Also auch wirklich eine mitreißende Geschichte mit einem riesigen Cast, was eher schon so in Richtung der Qualität von so, ich würde mal sagen, kontemporären HBO-Serien geht. Ja.
Apropos kontemporäre Serien, ich habe einen Plan für die Weihnachtsfeiertage, nämlich werde ich morgen mit der Witcher-Serie anfangen, die ja heute am Tag des Casts, am 20. Dezember, rauskommt. Und ich werde dann im neuen Jahr mal meine Impressionen dazu mitbringen.
Meinst du, die wird gut?
Die Witcher-Serie? Ich hoffe, dass sie gut wird. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das gut machen. Ist halt Hit or Miss bei Netflix immer.
Ja. Ja, aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung, denn Plötze ist mit dabei.
Ja. Roach. Genau. Also, wie gesagt,
ich würde diese Serie nur für Plötze gucken, um Plötze mal kennenzulernen.
Also, so das, was ich bisher gesehen habe von den Charakteren und sowas, finde ich, sieht das alles eigentlich sehr interessant aus und sehr gut getroffen auch alle und
ja,
spannend.
The Witcher ist übrigens gerade auch schon wieder im Sale und ich hatte auch mal so kurz das Bedürfnis zu sagen, na komm, für 6 Euro mache ich das jetzt mal mit. Ich weiß gar nicht, ob ich dann vorher die Serie gucken sollte oder erst das Spiel. Vielleicht sollte ich erst die Serie gucken, um zu entscheiden, ob mich das überhaupt interessiert.
Aber die Serie umspannt doch, glaube ich, auch eher die Bücher, oder nicht?
Das weiß ich nicht. Ich bin da nicht involviert.
Ich bin da total raus
eigentlich.
Das
Universum ist ja viel größer eigentlich.
Ich habe jetzt nur The Witcher 3 Wild Hunt gespielt und kenne mich weder mit den anderen Teilen noch den Büchern noch der Serie sonderlich gut aus. Aber ich bin natürlich gespannt auf deine Impressionen, Natascha.
Ich weiß halt nur, dass über The Witcher sehr viele Leute immer sehr viel Gutes sagen und ich immer denke so, ja, okay, warum?
Ja, The Witcher ist schon toll. Ist schon ein wirklich, also gerade Wild Hunt ist ein enorm spielenswertes Spiel.
Ja, ja.
Würde ich halt mal spielen, weil es so mit dazugehört. Weil ich habe dann letztens wieder gemerkt, so, okay, mir fehlt doch durchaus einiges irgendwie an Spielewissen und das ist halt vielleicht einfach was ich nicht auslassen kann. Also für den Cast würde ich es tun.
Ja, und Yakuza Kiwami natürlich. Es gibt tatsächlich, ich glaube, wir sind gerade im Moment eigentlich bei Yakuza 6, aber wenn ihr, liebe Leute, Lust habt auf so ein richtig skurriles, elaboriertes Spiel, bei dem man extrem viel Zeit in die Details versenken kann und alles ist so mit so viel Liebe zum Detail ausgestaltet, so skurril, Leute auf der Straße geben dir einfach Taschentücher. Stehen überall an jeder Straßenecke stehen Leute und verteilen Taschentücher. Ich weiß nicht, ob das in Tokio so ist, aber irgendwie müssen sie auf diesen Gedanken gekommen sein.
Ja, wobei ich glaube, vorher würde ich noch Persona spielen.
Ja, ja, ja,
also
doch.
Wenn Persona, ich mich mal so in diese Japano-Weirdness-Ecke reinbegebe, dann würde ich, glaube ich, mit Persona anfangen.
Ja, würde ich auch empfehlen.
Weil wenn dann richtig weird.
Würde ich auch empfehlen. Also Persona ist auf jeden Fall auch ein hervorragender Einstiegspunkt. Apropos Einstiegspunkt, wie kommen wir jetzt eigentlich zu unserem kleinen Rückblick über das Jahr? Wahrscheinlich einfach so, ne?
Oder du spielst uns noch was Schönes.
Soll ich noch ein Lied spielen?
Ich möchte dein selbstgeschriebenes Weihnachtslied hören, Stefan.
Ja, aber wir sind doch nicht in der Sendung verraten, dass ich ein Weihnachtslied geschrieben habe.
Hört doch sowieso keiner bis Weihnachten von deiner Familie.
Würde ich gar nicht. Vielleicht deine Schwester?
Also,
Grüße gehen raus.
Leute in meinem Umfeld kennen das Stück bereits und ich gehe auch fest davon aus, dass das in 20 Jahren wird es ein zum festen Liedgut jeder guten Weihnachtsfeier gehören.
Dann müssen
wir es hören.
Aber ich glaube tatsächlich noch nicht. Es ist noch nicht bereit dafür. Vielleicht braucht es einfach noch eine Weile, um zu reifen. Vielleicht nächstes Jahr. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich mit diesem Lied anfangen will. Ich habe spontan ein Weihnachtslied geschrieben. Rolf Zukowski.
Wenn ihr Stefans Weihnachtslied hören wollt, dann unterstützt uns doch auf Steady. 100 Euro gibt es das Weihnachtslied.
Stefan Zukowski und seine Freunde. Aber ich dachte vielleicht, ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben zu dem Jahresrückblick 2019.
Mhm. Ja, dann lass doch da einfach ohne Umschweife.
Denn es ist tatsächlich, zunächst habe ich mir mal aufgeschrieben, was eigentlich unsere erste Folge im Jahr 2019 war, weil wir gucken jetzt ja vor allem auch wir haben gedacht, wir machen das jetzt so, wir gehen jetzt nicht irgendwie alle Spiele 2019 durch, wir gehen auch nicht alle Spiele, die im 2019 veröffentlicht wurden, durch oder krönen hier unser Game des Jahres, sondern wir machen tatsächlich einen Rückblick in etwas anderer Form, indem wir so ein bisschen auf unsere persönlichen Erfahrungen positiver wie negativer Natur vielleicht zurückblicken. Und was vielleicht nur am Rande erwähnenswert ist, ist, dass unsere erste Folge im Jahr 2019, da ging es das war Pixeldiskurs Podcast Episode 122, Kontrollverlust im interaktiven Film.
Ah, ich erinnere mich, mit Bandersnatch.
Richtig, da ging es um Bandersnatch, was auch eigentlich krass ist, dass es in diesem Jahr noch war, weil das kommt mir schon so lange her vor, dass wir über Bandersnatch gesprochen haben. Mhm. Wow, das war krass.
Hast du Bandersnatch damals gespielt?
Ja, mich hat es aber nicht nachhaltig beeindruckt. Ich fand es sehr repetitiv. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach die falschen Entscheidungen getroffen habe, aber es hat sich ja diese Sequenzen sich ständig wiederholt und ich war dann irgendwann sehr genervt davon, dass ich nicht vom Fleck kam gefühlt, sondern ständig immer das Gleiche gesehen habe. Also für mich war das nichts.
Sicherlich ein Highlight aus diesem Jahr, das betonenswert ist, dass du, Natascha, diesem Podcast beigetreten bist. Ich habe mir jetzt mal rausgeschrieben, in Folge 132 wäre das theoretisch, da warst du zu Gast, du bist kurz darauf dann beigetreten. Da haben wir über Genderkonstruktion in League of Legends, also über dein Promotionsprojekt gesprochen.
Ja.
Ist es nicht nett, dass ich das
Schon
Highlight
Schon so lange mache? Her.
Folge 132, wir sind jetzt bei Folge 170.
Ja,
Wahnsinn.
An die Folge kann ich mich noch gut erinnern, weil das war eine der ersten Folgen, wo ich einfach mal eine halbe Stunde da saß und mir nur dachte, okay, sie könnte mir auch gerade die Regeln vom Football erklären und ich würde einfach genauso viel verstehen.
Ja, ich war mir am Anfang so ganz unsicher, ob ich das machen will oder nicht, weil ich ja dann so auch so diesen Klassiker hatte, so von wegen, ach, ich mag meine Stimme nicht und ich mag das auch nicht hören. Ich höre bis heute tatsächlich sehr selten den Podcast und war so unsicher, ob ich das machen will. Denn so, ach, ich kenne mich da gar nicht so gut aus und ach, ich lasse das mal. Aber bin tatsächlich froh, dass ich mich dann doch dafür entschieden habe. Weil ich finde es immer sehr schön mit euch. Und ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr noch ganz viele Sendungen aufnehmen.
Ja, wir sind auch sehr froh.
Ja, die Freude, die Freude ist ganz meinerseits.
Großartige Bereicherung.
Ich habe tatsächlich auch, man muss ja auch immer so ein bisschen darauf achten, wenn man, also ich achte immer sehr darauf, auf die Stimmfarben und die Art und Weise von Personen zu sprechen, hinsichtlich der Frage, ob gegebenenfalls diese oder jene Person interessant wäre für den Podcast. Weil auf der einen Seite ist natürlich inhaltliches Know-how ist natürlich wichtig. Du hast natürlich auch den notwendigen Hintergrund, Natascha, das ist klar. Aber vor allem ist mir auch deine Stimme aufgefallen, als wir haben uns tatsächlich, kann es sein, dass wir uns so ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt haben auf der Weihnachtsfeier?
Auf der Weihnachtsfeier.
Genau, wir haben uns auf der Weihnachtsfeier kennengelernt, ja. Genau. Und da ist mir deine Stimme tatsächlich schon aufgefallen.
Und dann haben wir uns ein paar Wochen später im Institutskolloquium wieder gesehen.
Richtig, als ich meinem
Projekt Vortrag gelauscht
habe.
Genau.
Ja. Dafür ist diesmal jetzt, bist du dran im Institutskolloquium.
Um Gottes Willen.
Yeah.
Also, wenn ich mir da schon frei nehmen kann.
Tatsächlich auch eine Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Also, habt ihr jetzt Highlights oder irgendwelche Sachen, die ihr mit, sollen wir das so im Kreis so rund gehen oder wie sollen wir es besprechen?
Im Kreis, ja, beziehungsweise wir können ja auch so ein bisschen assoziativ, also weil ich glaube, ich komme am ehesten auf meine Highlights. Ich habe da jetzt nichts rausgeschrieben, wenn sich das so ergänzt.
Ich würde vielleicht gern was anführen. Ja, gerne. Mein persönliches Highlight, die Eröffnung unseres Instagram-Accounts, den ich ja angeleiert habe und den ich auch betreue, für alle, die es nicht wissen. Das heißt, wenn ihr mit uns über Instagram kommuniziert, kommuniziert ihr hauptsächlich mit mir. Und fand ich toll. Vor allem unser erstes Video, auf das kann ich nur noch mal verweisen, auf unseren allerersten Post. Das war ein Video von Stefan und Tobi, wie sie Wolfenstein
Youngblood
spielen. Und Tobi es nicht schafft, über so einen Balken zu springen und Stefan köstlich darüber lacht. Also ja, der Instagram-Account macht mir sehr viel Spaß. Finde ich schön.
Ja, legendäre Sprungkünste sind nicht Teil meiner Videospiel-Skills. Das war auch für mich tatsächlich so ein lustiger Moment, weil ich dachte mir so, ein Instagram-Account und dann ist da diese neue, kann man dir denn trauen?
Und dann habe ich erstmal ohne dein Wissen ein peinliches Video von dir bei Instagram gepostet.
Am Ende macht die dann irgendwie so
peinliche. Hast du Tobi gar nicht gefragt, oder was?
Peinliche Videos? Nö, ich habe dann irgendwie gesehen, cool, Pixeldiskurs, neuer Post, macht es auf und das erste so, okay, ich springe jetzt hier rüber. Geronimo! Wow. Dann da irgendwie abgestürzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr schön, dass wir einen Instagram-Account haben und dass du das betreust, weil ich jetzt schon an verschiedenen Stellen tatsächlich immer so gemerkt habe, so, okay, ich muss mich da gerade gar nicht drum kümmern, sondern ich schiebe das Tasche einfach so kurz rüber, auch wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man sich dann einfach auf alles andere konzentrieren, also diese Studioerfahrung letztens zum Beispiel, wo ich dann einfach sagen konnte, okay, ich habe jetzt hier gerade so ein Foto gemacht, das schicke ich mal unserer Social-Media-Expertin, das fand ich einfach super toll, das Gefühl zu haben, da sind andere Leute, vielleicht ist das auch so insgesamt ein Highlight, ich fand, bis zu dieser Wien-Geschichte lief es im Podcast dieses Jahr echt, echt smooth, dementsprechend vielen Dank an euch beiden für die tolle Zusammenarbeit.
Mach noch nicht das Finale jetzt der Sendung.
Es ist noch nicht das Finale, das ist so das leichte Anteaser. Ich werde dich hier noch weiter
pendeln. Davon gehe ich fest aus. Es ist noch so viel passiert, über das wir noch nicht gesprochen haben. Zum Beispiel etwas, was ich glaube, ihr vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm habt, nämlich das jetzt, hallo? Weil er penetrieren gesagt hat.
Das ist so schön, ich fand es gar nicht so lustig. Aber Tascha hängt gerade.
Tascha bricht zusammen. Großer Gott. Leute, es ist Weihnachten. Mein Gott. Leise rieselt der Schnee. Etwas, was ihr vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm habt, aber ja, was ich tatsächlich schon auch sehr schön finde, auch wenn es noch nicht fortgesetzt wurde, ist das Lounge-Format. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Was
denn,
was das
ist, ja. Natascha, ne? Nein, ja, ich bin noch,
ja,
das,
ich weiß es und ich finde es immer noch eine Sekunde.
Natascha ist nach 70 Folgen
das
Podcast-Küken. Also das Ding ist, es gibt es gab sozusagen eine kleine Kooperation, die soll auch noch fortgesetzt werden, aber es ist immer ein bisschen schwierig, alle irgendwie zusammenzubekommen, zwischen einmal uns und dem Spielzeit-Podcast. Ja, also das sind Kollegen von mir, mit denen ich vorher bei einem anderen Games-Magazin zusammengearbeitet habe. Und wir haben uns eigentlich als Kollegen kennengelernt. Wir waren auch damals zusammen in einem Podcast-Team. Und mittlerweile gehen wir sozusagen andere Wege, auch mit anderen Schwerpunkten. Und haben aber doch gemerkt, als wir uns dann wieder unterhalten haben, wir haben eigentlich so viel, über das wir gerne sprechen wollen, haben deshalb diese Idee gehabt, das Lounge-Format zu initiieren. Die Lounge. Ich habe dafür auch die Musik gemacht und bin super stolz auf das Intro. Die Idee ist im Grunde, wir sitzen eigentlich in so einer Lounge zusammen und haben immer so ein Thema und plaudern einfach freimütig über dieses eine Thema. So ein bisschen wie heute eigentlich. Yeah. Und da gibt es Lounge Folge 1, ein Spiel ist nicht genug. Es war die erste Folge, es gibt leider noch keine zweite. Ich versuche das immer mal wieder zu initiieren, aber wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr erst weitergehen. Aber hat mir sehr gut gefallen, überhaupt diese ganzen Kooperationen.
Die Lounge hat vor allem ein wunderschönes, wie sagt man, Audio-Design, Hintergrundgedudel und so weiter. Ja. Das hast du ja, glaube ich, zusammengebaut.
Das habe ich geschrieben,
hat er gerade gesagt.
Genau, das habe ich geschrieben, ja.
Ja, ich musste mich gerade noch inhaltlich irgendwie kurz abschalten und neu booten.
Sollen wir einfach kurz das Lounge-Intro mal kurz einspielen?
Ja, dann kann ich nämlich kurz auch meinen Rechner hochfahren. Der ist nämlich seltsamerweise aus und auch nochmal so ein bisschen durch das Jahr scrollen.
Okay, alles klar. Dann hört ihr jetzt das Intro, das ich geschrieben habe für das Koop-Projekt zwischen Pixeldiskurs und dem Spielzeit-Podcast, nämlich zur Lounge. Thank you. Das ist das Intro zu dem Lounge-Special, welches wir in diesem Jahr veröffentlicht haben. Und ich bin nach wie vor sehr froh, dass das geklappt hat. Tobi, was war denn für dich so ein Highlight aus diesem Jahr?
Ich mag ja Eigenwerbung nicht, aber ich wurde hier gerade im Off mehrmals dazu aufgefordert, nochmal Axel Voss zu erwähnen. Und es war auf jeden Fall interessant. Sagen wir es mal so rum. Also ich will mich damit halt nicht rühmen, aber es war auf jeden Fall interessant, einfach mal irgendwie so ein Celebrity so von der Seite so anzuquatschen, so, hallo Herr Frosch, haben Sie Zeit für ein Interview? Ja, warten Sie kurz, ich habe da unten eh noch einen Termin, dann können Sie da auch noch.
Ja.
Fand ja, ich gut. Das kam ja auch ganz witzig zustande, nämlich saßen wir vorher in der Mittagspause zusammen. Stefan hat dann erzählt, er hätte noch irgendwie Termine beim Verfassungsschutz und er wäre da auf eine Pressekonferenz eingeladen und wir waren beide so, wow. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Stefan ist Journalist, der nimmt sich, was er will.
Oh ja, das
und dieser
stimmt.
Spruch hat Tobi so nachhaltig begleitet, dass er dann, als er da stand und da stand Axel Voss, sich dachte, ich bin Journalist, ich nehme, was ich will. Und ihn dann einfach angesprochen hat.
Das stimmt tatsächlich. Das hatte ich schon fast vergessen, aber das war so ein Mindset-Änderung im Sinne von, dass ich vorher wahrscheinlich gedacht hätte, hey, kann ich ja jetzt nicht ansprechen, das kann ich ja nicht machen. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, so, ja, wenn Stefan sich das nimmt, was er will, dann nehme ich mir jetzt Axel Voss.
Ja, also was heißt nehmen, was man will? Also ich versuche zumindest an die Geschichten zu kommen, die mir möglich sind. Und ich finde auch tatsächlich dieses Voss-Gespräch, das war ja eines, was auch am meisten Traction generiert hat in diesem Jahr, was auch mit der ganzen Rezo-Geschichte, danach hat ja Rezo noch irgendwie dann mit uns diskutiert auf Twitter. Auch das ist ja eine Folge dessen gewesen, die sich sonst so nicht ergeben hätte.
Ja, und was ich ganz großartig fand, war ja dann so, okay, wie leiten wir das ein? Was bauen wir denn davor? Und dass Tascha dann ausgerechnet da dann noch irgendwie Leute gefunden hat, die auf die Frage hin, warum seid ihr denn hier? Tatsächlich dann so, Axel Voss! Der Axel Voss Fanclub. Fand ich super interessant. Und das Gespräch mit Axel Voss war auch was, wo ich völlig unvorbereitet reingegangen bin und dementsprechend auch, innerlich die ganze Zeit gestorben bin. Der Mann ist ja auch so groß, sodass ich dann da immer so das Mikro so hinhalten musste und mir die ganze Zeit dachte, warum habe ich mich nicht mit ihm irgendwo hingesetzt? Warum stehen wir jetzt an diesem Stehtisch? Mir tat die ganze Zeit so die Hand weh und was man ja im Hintergrund nicht mitbekommen hat, vielleicht können wir ja jetzt so ein bisschen so Hintergrundplauder auch machen, so behind the scenes, war, dass ich das ja dann mitgebracht habe und wir saßen dann da abends und ich habe festgestellt, dass irgendwie ein technischer Fehler drin war und oh, dann war, ja, das, war das Moment von so, nein, das ist jetzt nicht passiert. Stimmt. Ich habe nicht Axel Voss irgendwie eine halbe Stunde interviewt und das die ganze Zeit wie so ein rohes Ei, das Zoom dann quasi so nach Hause getragen und dann machst du das auf und denkst schon so, und du hast schon so leichtes Parkinson in den Händen vor lauter Anspannung. Und dann klickst du es an und dann ist da so ein super krasses Störgeräusch drin und dann haben wir es aber.
Ich habe dann alles, ewig dran rumgebastelt, genau, und dann hat es aber geklappt.
Genau, wir haben es dann irgendwie dann noch gerettet und es lief dann irgendwie nur auf einer Spur und so, aber das war dann so, oh Gott sei Dank, es hat funktioniert.
Das ist natürlich auch sowas, das kriegt man ja von außen gar nicht so mit, aber tatsächlich die Gamescom 2019 war natürlich überhaupt eine unheimlich schöne Erfahrung. Das Voss-Interview zählt dazu, die Publikumsbefragung, die du gemacht hast, Tascha, zählt dazu. Ich bin auch tatsächlich auf diese Verfassungsschutzgeschichte ziemlich stolz. Das war schon sehr schön, dass das geklappt hat, weil sich das so auch spontan ergeben hat und dann irgendwie, ich habe das Gefühl, ich gerate jedes Mal irgendwie etwas stärker in den Fokus des Verfassungsschutzes und des Innenministeriums, weil es war ja auch schon im letzten Jahr bei dieser Bundeswehrgeschichte war das ja auch schon so, dass mich, glaube ich, war in der Präsentation von Die Siedler und dann hat mich in der Präsentation, während ich bei dieser Präsentation war, hat mich dann das Verteidigungsministerium hat mich dann angerufen und um auf meine E-Mail-Anfrage bezüglich dieser Bundeswehrplakate zu reagieren. Ich habe das Gefühl, ich bringe mich da jedes Mal so ein bisschen mehr in die Bredouille, so ein bisschen mehr in das Fadenkreuz des Verfassungsschutzes, aber ich glaube tatsächlich, dass das sehr kostbare Geschichten sind und dass wir uns diese Fokussierung in Bezug auf die Gamescom-Berichterstattung beibehalten sollten.
Ich fand das auch sehr schön. Es war ja meine erste derartige Veranstaltung irgendwie als Journalistin. Und als ich dann diese Publikumsbefragung gemacht habe, habe ich irgendwie wohl sehr stark in das Mikrofon geschrien und wir saßen dann abends im Airbnb und wollten uns die Sachen anhören und bei jedem neuen Track ging es erstmal los, dass uns fast die Trommelfälle geplatzt sind, weil ich erstmal ins Mikrofon geschrien habe, ist das deine erste Gamescom?
Ich hatte euch vorgewarnt, aber es ist wahnsinnig schwer, das hinzukriegen. Das braucht auch schon ein bisschen Übung. Das ist, liebe Leute da draußen, ihr müsst auch so ein bisschen berücksichtigen, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand da eigentlich und was für Lerneffekte da eigentlich auch hinterstehen, so einen Podcast irgendwie allwöchentlich zu machen und auch irgendwie von solchen Veranstaltungen zu berichten. Weil man natürlich, das kann sich jeder vorstellen von euch, wenn man irgendwie in einer Halle ist und es ist super laut und man hat so ein Mikrofon und man will sich aber zugleich ja verständlich machen dem Gegenüber, ohne irgendwie zu nahe zu treten. Natürlich schreit man intuitiv, spricht man sehr laut und das führt dann dazu, dass man dann danach im Editing ein bisschen mehr Aufwand hat. Aber tatsächlich war ja doch diesmal echt alles irgendwie auch zu retten. So. Das ist,
ja,
ist
und ich war noch so ganz traurig, als ich dann da nach meinen 3 Stündchen zurückkam und dann sagst, oh, ich habe aber nicht so viel irgendwie, ich habe nur 16 Leute interviewt und ihr beide so, was, 16, das ist total viel und ich dachte mir die ganze Zeit, ich habe irgendwie nichts gemacht, weil ich stand ja noch gefühlt eine halbe Stunde am Wargaming-Stand und habe Hand of Blood angeguckt, auch sehr interessant.
Das war auch so ein Highlight, was ich fand, dass jeder von uns dann nochmal so ein extra Content, womit ich zum Beispiel auch gar nicht gerechnet habe, also du mit der Besucherbefragung und Stefan halt dann noch mit so Sachen wie mit dem Verfassungsschutz und was ich auch schön fand, war dann noch irgendwie, dass wir dann noch spontan diese Merchandise-Folge und solche Sachen gemacht haben. Da haben wir einfach super gut als Podcast funktioniert, was ich nämlich auch sehr schön fand. Da bist du auf dieser Messe unterwegs und wie viele tausend Leute sind das? Sagen wir mal, 10.000 Menschen gefühlt sind da oder noch mehr. Ja,
auf der Gamescom meinst du eher so 300.000.
300.000 Menschen. Ja, für mich hat es sich weniger angefühlt.
Das sind bestimmt 20 Leute, die sind da überall unterwegs. Boah.
Da bist du mit 5 Leuten so unterwegs. Nee, und dann gab es tatsächlich immer so Momente, wo so, ach, guck mal, da hinten steht ja Tasche. So, die habe ich jetzt gar nicht hier gesucht.
Ja, als wir zusammen zum Beispiel beim Viral-Move-Termin waren, weil ich hatte gerade ein bisschen Luft und wir sind uns dann vor der Halle so über den Weg gelaufen. Und habe ich gedacht, ach was, ich komme mit. Und das war auch ganz schön.
Wir sind uns erstaunlich wenig begegnet, glaube ich. Also ja, nur verabredet, ja.
Ja, wobei doch, ich hatte mit dir auch 2-3 Mal so einen Moment, wo ich dachte, oh, da ist ja Stefan. Und halt so Leute, die man dann halt irgendwie auf der Gamescom zufällig trifft. Also Fabian Anderer heißt ja mittlerweile.
Hand of Blood.
Ja, Hand of Blood. Ich habe 3 Tage lang of Blood gesucht, weil ich unbedingt ein Foto mit ihm machen wollte. Weil ich ihn früher, als er noch Leak-Content gemacht hat, habe ich ihn sehr gerne geguckt. Und mein Partner ist auch ein großer Hand of Blood-Fan. Und dann wollte ich einfach ein Foto mit ihm machen und das meinem Partner schicken, so nach dem Motto Edgy Badge. Aber ich habe ihn nicht getroffen. Und am letzten Tag war ich schon draußen, um mich mit unserem Gast Tom zu treffen. Und dann schickt Stefan mir auf einmal ein Foto von sich und Hand of Blood, wo ich auch dachte, so, du Assi.
Ich habe tatsächlich auch, also ich bin ja mit Hand of Blood gar nicht so vertraut. Ich hätte den auch nicht erkannt, hätte ich nicht von deiner Obsession, ihn zu suchen, gewusst. Ich hätte ihn auch sonst nicht angesprochen. Ich habe ihn auf der Gamescom irgendwie, glaube ich, 5 oder 6 Mal irgendwie gesehen. Der ist ja direkt an mir vorbeigelaufen oder stand irgendwie neben mir oder sowas. Und dann habe ich dann irgendwann, habe ich mir so ein bisschen sein Gesicht auch dann gemerkt, um ihn dann zu gegebener Zeit ansprechen zu können, weil ich dachte, irgendwann, dann mache ich das dann. Und dann war das tatsächlich so. Ich war nämlich auch gerade auf dem Weg nach draußen, als er mir begegnet ist. Und dann habe ich gedacht, dieses Foto mache ich ja jetzt nicht für mich. Weil, wie gesagt, ich weiß, dass er berühmt ist, aber ich habe jetzt keine besondere Bindung zu ihm. Aber ich dachte, für Natascha mache ich das.
Toll.
So ein Foto mit ihm. Jetzt habe ich so ein Foto mit ihm in meiner Mediathek. Das denke ich immer an dich.
So, Leute persönlich treffen fand ich auch sehr, sehr schön. Es gab nämlich auch ein Highlight dieses Jahres, war nämlich dann, wir sitzen im Panel von Wolfgang Holbein und noch ein paar andere Leute zu
Jörg
Transmedialem erzählen, oder?
Genau, ja. Dankeschön. Genau. Und dann sitzen wir da und dann kriege ich irgendwann halt so eine Nachricht von Dionera, die dann halt irgendwie schreibt, ja, ich sitze hier übrigens rechts auf der Seite. Und dann ist das Panel irgendwann zu Ende und kurz vor dem Panelende schläft mir einfach knallhart so das komplette linke Bein ein. Und alle stehen schon auf und so ein paar Leute sind doch schon so am Motzen, so von wegen, jetzt geh doch mal hier aus dem Weg so ungefähr. Und dann bin ich so entgegengehumpelt und dann so, hi, ich stell mich auch gleich vor, aber mir ist das Bein eingeschlafen. Wo sie dann einfach nur so knallhart meinte, genau so habe ich mir dich vorgestellt. Wo ich auch nur so dachte, so ja, das wird willst du demnächst meinen Signature-Move, wenn wir das nächste Jahr so ein Meet-and-Greet machen und Leute uns auf den Podcast zukommen?
Ihr kennt Tobi daran, dass er irgendwie irgendwelche komischen Bewegungen macht oder irgendwo gegenläuft
oder unglaublich laut ist.
Noch so mit seiner Tasche um sich wirft.
Ja, bist du irgendwie bist sowas, in Halle 3 und hörst irgendeinen Typen brüllen. Ja, ich glaube, Tobi ist jetzt in Halle 5 angekommen.
Was auch, mein Gott, es war noch so viel dieses Jahr. Wir haben gar keine Zeit mehr, auf den ganzen Kram einzugehen. Der Deutsche Computerspielpreis ist auseinandergefallen. Darüber haben wir in Folge 137 gesprochen. Und der wird so langsam, aber sicher wieder zusammengebaut, vielleicht im nächsten Jahr. Es war natürlich das große Jahr auch der Lootbox-Debatte, die sich weiter fortgesetzt hat. Dazu haben wir in der Folge 147 gesprochen, über die Regulierung von Lootboxes. Bitte?
Unter anderem.
Unter anderem kam immer wieder vor. Die Lootbox-Debatte ist eine, die sich fortsetzt, die auch im nächsten Jahr uns weiterhin begleiten wird. Davon ist ganz fest auszugehen.
Verschiedene Perspektiven auf Streaming. Was darf ich da anziehen? Was darf ich da machen? Und so weiter. Gab es ja auch.
Ja. Selbstverständlich.
Also Cheater und Co., das war ja auch irgendwie so ein Thema, was sich immer wieder so durchgezogen hat. Mediale Freiheit vielleicht ist auch noch so ein Thema. Kotaku war jetzt zuletzt noch, aber das ist auch sowas.
Das war relativ kürzlich, ja. Ich möchte auch noch erinnern an etwas, was ich schon fast ganz vergessen hatte, nämlich diese Debatte, die wir geführt haben, die auch eine Woche wirklich sehr hitzig geführt wurde, um den Film Play. Diese öffentlich-rechtliche Produktion, in der es um Gaming Disorder ging. Das war in Folge 155, Play und Spiele in der Psychotherapie mit Jessica Cartman. Das war, wie ich finde, auch eine wirklich sehr schöne Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch da war es nämlich so, dass Tobi und ich unterschiedliche Auffassungen waren und wirklich intensiv diskutiert haben, auch über diesen Film. Und auch das Thema Gaming Disorder ist eines, mit dem ich mich nach wie vor viel beschäftige. Und dazu gab es ja auch einige Folgen in diesem Jahr.
Und was ich noch besonders herausstellen muss, Stefan, da habe ich dich da ja schon gelobt, aber ich würde es gerne auch jetzt nochmal tun. Du hattest nämlich ja zwischenzeitlich, oder auch immer erreichen wir das immer, was erzähle ich denn hier, aber Deutschlandfunk-Niveau erreicht mit dem Audio-Feature zur Memorebox, spielerische Gesundheitsförderung in Seniorenheim.
Genau, ja, das war auch so ein Ding, was ich mir aufgeschrieben habe, was so ein größeres Projekt war, das ja auch viele Wochen der Vorbereitung bedurft hat. Auch darüber freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Also falls ihr, liebe Leute, Interesse habt, das nochmal nachzuhören. Das Audio-Feature gibt es mittlerweile separat, auch isoliert von der Folge auf Pixeldiskurs als Audio-Feature Memore-Box. Und eine Sache, die auf der Hinterbühne vielleicht noch passiert ist, die man jetzt so gar nicht mitbekommen hat, wenn man uns nicht irgendwie auf Twitter folgt oder auf unseren Social-Media-Kanälen mit begleitet. Wir hatten einen großen Wechsel des Podcast-Hosts. Das ist was, worüber wir jetzt, glaube ich, hier so explizit noch nicht wirklich gesprochen haben, aber was sich vielleicht nochmal so rückblickend anbietet, auch das zu reflektieren. Liebe Leute, wir haben lange Zeit echt gekämpft mit einem Hoster, bei dem wir vorher waren. Ich sage das jetzt einfach, was es ist, oder? Den Namen des Hosts kann ich ja ruhig sagen. Ich kann jetzt ruhig auch mal hier so ein bisschen so weihnachtstechnisch auch ruhig mal so richtig ablästern. Ne?
Ja, natürlich. Zwar,
dafür ist Weihnachten da.
Dafür ist Weihnachten da, dass man sich auch mal wieder sieht und dass man auch mal so richtig passiv-aggressiv auch übereinander spricht. Podhost zum Beispiel ist ein wahnsinnig guter Hoster. Das ist tatsächlich nämlich so, wir waren da lange Zeit. Wir waren seit Anbeginn bei Podhost. Es ist auch ein recht attraktives Angebot gewesen, aber der Dienst ist komplett zurückgelassen worden von dem Besitzer dieses Dienstes, der nämlich stattdessen sich dazu entschlossen hat, lieber die größere Plattform podcast.de oder podcaster.de zu betreiben. Und das war für uns natürlich unglaublich anstrengend. Man wird das kaum bemerkt haben. In der Außenwirkung ist es nicht so angekommen, aber mein Gott, was haben wir gekämpft? Wie lange hatten wir keine Statistiken? Wie lange haben wir immer wieder mit irgendwelchen technischen Problemen zu tun? Dann fällt der Server aus, dann funktionieren die Aktualisierungen nicht. Dann hatten wir diesen großen Datenverlust. War das war, glaube ich, aber nicht mehr 2019, das war Ende 2018, hatten wir einen großen Datenverlust.
Da hat sich das schon mal angezeigt. Und seitdem haben wir halt keine Statistiken mehr, seit irgendwie November 2018 oder so. War schon letztes Jahr.
Genau, es war ein wahnsinnig großer Zusammenbruch und wir haben super viele unserer Folgen verloren, die dankenswerterweise, dank euch lieben Leuten da draußen, wiederhergestellt werden konnten, weil ihr sie noch irgendwie runtergeladen hattet und uns zugeschickt habt. Und wir haben fast alle Folgen mittlerweile wieder zurückbekommen. Aber wow, war das schmerzhaft und nervig. Mittlerweile haben wir gewechselt, sind jetzt bei Podbean und darüber funktioniert die ganze Sache deutlich einfacher, problemloser. Also ich habe auch neulich mal mit einem anderen Podcast-Kollegen darüber gesprochen. Wenn ihr irgendwie einen Podcast habt oder irgendwie sowas und ihr seid unzufrieden mit eurem Hoster, dann informiert euch, scheut euch, zögert es gar nicht so lange hinaus, dann zu wechseln. Es ist oftmals möglich, bei Podhost zum Beispiel ist es möglich, dass man kostenfrei und eigentlich innerhalb von wenigen Minuten den kompletten Feed umziehen kann. Und dann hat man diesen Stress nicht. Dann muss man sich nicht damit rumschlagen. Es ist schon aufwendig genug, die ganzen Inhalte zu produzieren und das Backend irgendwie im Griff zu haben. Dafür haben wir natürlich größtenteils auch Bernhard Runzheimer. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für den unsichtbaren Admin unserer Webseite, Bernhard Runzheimer, der pixeldiskurs.de wartet. Aber ja, wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Hoster, dann wechselt eher früher als später. Also werft nicht irgendwie auch noch Leuten, die vielleicht sogar, die ihre Plattformen im Stich lassen, die sich um nichts kümmern, die vielleicht auf Support-Anfragen oder auf Hilfe-Anfragen nicht reagieren, werft ihr nicht noch irgendwie das Geld in Rachen.
Ich bin gerade am Überlegen, ob das dieses oder noch letztes Jahr war, aber was vielleicht noch so ein Punkt für mich dieses Jahr war so ein bisschen back in the game, die PlayStation 4 in meinem heimischen Wohnzimmer. Ich habe eine ganze Zeit lang irgendwie noch auf der PlayStation 3 rumgerödelt.
Du bist Late Adopter.
Ja, nee, ich hatte ja zwischendurch eine und die ist dann quasi den, wie sagt man, Ehesplitting.
Ehegattensplitting.
Ja, Ehegattensplitting zum Opfer gefallen. Genau.
Du warst aber Late Readopter.
Genau, dementsprechend, das ist auch auf jeden Fall was, was mich dieses Jahr begleitet hat und ist vielleicht noch nicht so lange her, aber trotzdem was ich sehr gut fand, war, dass wir dieses Jahr nämlich was, wovon ich schon lange geträumt habe, weil ich das bei anderen Formaten immer sehr toll fand, so eine Art Halloween-Month beziehungsweise Themenmonat, auch wenn es jetzt nicht so ganz so konzipiert war, sondern sich einfach so ein bisschen entwickelt hat, das fand ich halt echt einfach schön und das würde ich gerne, müssen wir mal gucken, ob es wieder Sinn ergibt nächstes Jahr, würde ich es eigentlich gerne nochmal machen.
Ja, also können wir gerne schauen, wenn es dann darauf zugeht. Auch ich war ja Late Adopter, nämlich von der Nintendo Switch. Das war zweifelsohne für mich so ein Gaming-Highlight in diesem Jahr. Hat zwar jetzt gar nichts irgendwie mit den Releases zu tun, aber tatsächlich war es dann so, dass ich doch nicht widerstehen konnte. Ich hatte die Geschichte ja schon erzählt. Alles fing damit an, dass ich ein Hemd bügelte und endete damit, dass ich impulsiv eine Switch gekauft habe und dann für viele, viele Stunden, ich glaube 170 Stunden in Breath of the Wild verschwunden bin. Nach wie vor ist die Switch ein fester Bestandteil meines Gaming-Alltages und ich begrüße das sehr.
Wir saßen bei der Aufnahme für die letzte Folge zusammen und ich glaube, das war off-air. Jeff hat noch gesagt, naja, ich werde jetzt aber erstmal nicht mehr so viel Switch spielen. Ich habe so ein bisschen diesen Nintendo-Überdruss. Es hängt mir langsam alles so ein bisschen zum Hals raus. Ich brauche mal eine Pause. Und gefühlte 5 Minuten später hat er mir irgendwelche Switch-Titel aufgezählt, die er spielen möchte. Ja, also, ja.
Ja, ich mache auch eine Pause. Ich spiele auch Yakuza Kiwami. Deshalb fertig, weil das so nochmal eine ganz andere Tonalität ist. Hey, liebe Leute da draußen, wir haben in diesem Jahr 48 Folgen veröffentlicht und das bezieht noch nicht die Spezialfolgen und die Gamescom-Folgen und sowas mit ein. Also 48 reguläre Pixeldiskurs-Folgen. Wow. Wir sind jetzt bei 170. Ich habe schon so gezählt, dass die 171 schon noch mit dazukommt. Außerdem will ich nochmal einen speziellen Shoutout an dieser Stelle dalassen, denn für mich war also ein akademisches bzw. auch journalistisches Highlight dieses Jahres war definitiv die Clash of Realities Konferenz in Köln. Das war ja jetzt erst im November. Es war fantastisch, dort zu sein. Es war fantastisch, die ganzen Leute dort kennenzulernen, sich intensiver zu unterhalten, wirklich auch, ich würde schon fast sagen, irgendwie auch eine Art von Bindungen zu knüpfen, die auch über eine rein akademische Kollegialität hinausgeht. Sehr inspirierende Veranstaltung, Clash of Realities Konferenz, jederzeit wieder. Auch da habe ich noch sehr viele Interviews eingesammelt und Themen der Woche vorbereitet. Liebe Leute da draußen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir noch alles in der Hinterhand haben fürs nächste Jahr. Wow, da kommt noch einiges auf euch zu.
Wo du Interviews sagst, ich fand die Interviewfülle bzw. die ganzen Gäste dieses Jahr auch ziemlich toll.
Vielleicht können wir da abschließend noch einmal ein großes Dankeschön dalassen. Nämlich an alle Gäste, die wir in diesem Jahr hatten. Ich habe sie rausgeschrieben. Soll ich einmal kurz vorlesen?
Ja, bitte.
Darauf habe ich gehofft, dass du das vorbereitet hast.
Also hier sind alle Gäste, die wir in diesem Jahr hatten. Ramin Siegmund. Also es ist jetzt in der chronologischen Reihenfolge ihrer Erscheinung. Ramin Siegmund, Manfred Lampelmeier von Rudy Games, Tom Blake und Kim, die Spindle entwickeln, Indie-Developer, Sam Krasser, Arno Görgen, Axel Voss habe ich jetzt mit aufgenommen, er war sozusagen ihr Gast, Anne-Mette Thorauge, Hurrian van Rijswijk, Jessica Kartmann, Eugen Pfister, Adrian Hon von Six to Start, Zombies Run, Tom, aka Quasimono, Mathis Prange, Stefanie Lozo, Christine Karl, Jesper Juhl, oho, und zuletzt Alexander Michaelis. Wow. Was ein Roster an akademischen und Games-Branchen-Schwergewichten. Nein, es war wirklich, es war ein fantastisches Jahr. Es hat mich sehr gefreut, mit euch beiden die Sendung in diesem Jahr zu gestalten. Und ich freue mich schon sehr darauf, das im kommenden Jahr auch weiter zu tun. Ganz besonders freut mich natürlich, dass nochmal vielleicht zum Abschluss die Beteiligung von euch, lieben Leuten da draußen, egal auf welchem Wege sie erfolgen mag. Wir lesen eigentlich alles. Wir antworten nicht immer sofort. Wir antworten auch, ich habe manchmal nicht so ganz die Zeit, auf alles zu antworten oder alles irgendwie mitzubringen in die Sendung, in die Hörerkommentare. Aber wir lesen alles. Ob es irgendwie Kommentare auf pixeldiskurs.de sind, ob es Tweets sind an @pixeldiskurs, ob es ein Instagram-Kommentar ist, ein Facebook-Kommentar, aber auch E-Mails, simon@pixeldiskurs.de, auch das ist möglich. Wir sind außerdem natürlich ganz besonders dankbar, deshalb ein dickes Bussi für alle unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer. Denn das sind letztendlich diejenigen Personen, die es ermöglichen, dass wir mit diesem Podcast zumindest irgendwo in die Richtung gehen, einer Eigenfinanzierung, sodass wir nicht irgendwie noch Geld hineinbuttern in den Podcast, sondern wenngleich wir nicht bezahlt werden, dennoch dieses Projekt sich selber zu tragen vermag. Wenn ihr dazu beitragen möchtet, liebe Leute draußen, dann tut das sehr gerne. Auf pixeldiskurs.de findet ihr den Unterstütze-uns-Button. Der wird umgestaltet, habe ich jetzt kürzlich. Ich habe einen Newsletter bekommen, der Unterstütze-uns-Button wird umgestaltet. Ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Ich hoffe, er wird nicht blinken oder sonst irgendwas in der Art tun.
Doch, der muss die halbe Seite muss er einnehmen.
Das ist durch den Raum schweben. Man
muss sich erstmal durch 100 Cookies klicken. Man muss es erstmal 100 Mal wegklicken.
Diese Cookie-Banner. Das Internet ist ein einziges Cookie-Banner-Fest geworden. Großer Gott.
Ja, du musst halt immer anklicken, ja, okay, benutze Cookies.
Ja, ich akzeptiere.
Wer hätte es gedacht?
Aber guck mal, dann gibt es ja auch diese Variation, diese Spielart des Cookie-Banners, die dann so aufploppt, du kannst dann auf irgendwas klicken, dann ploppt es aber, nimmt es den ganzen Screen ein und dann musst du auswählen, für welche Bereiche du irgendwie Cookies anwählst und wenn du dann den Button, der schon leuchtet, anklickst, dann nimmst du automatisch alle an und daneben ist noch so ein kleiner grauer Mini-Button, der dann irgendwie sagt, nur die notwendigen annehmen. Mein Gott, diese Cookie-Banner. Ach du Alarm. Egal. Ich würde sagen.
Ja, Kekse zu Weihnachten, das passt.
Ja. Ich würde sagen, wir pfeifen uns jetzt auch noch ein paar Gebäckstücke rein und genießen das Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr liebe Leute da draußen tut das ebenso. Habt frohe Feiertage. Und wir hören uns aber auch dann nächstes Wochenende schon wieder, denn wir ziehen durch. Wir hatten das ja schon angekündigt, wir ziehen für Sie durch.
Ja, dann können wir über unsere ganzen Spiele, Geschenke und Co. und unsere Weihnachtserfahrungen dann noch sprechen. Schreibt uns doch auch in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Spiele geschenkt bekommen habt.
Ich würde tatsächlich, was ich mir wünschen würde für die Kommentare für die nächste Folge, liebe Leute, ist tatsächlich eure Voraussagen. Schaut mal so ein bisschen in die Glaskugel. Es geht ja eine Dekade zu Ende. Wir kommen ins Jahr 2020. Und müssen uns nun fragen, was passiert eigentlich mit der Spielkultur in 10 Jahren? Das wird das Thema unserer nächsten Folge sein, unserer nächsten Neujahrsfolge. Trinkt nicht zu viel, esst nicht allzu fettig. Weihnachten, Obacht, ist die Hochphase der Herzinfarkte, familiärer Stress, viel irgendwie Bratsoße und wenig Bewegung. Ja, also im Notfallbereich an Weihnachten ist kein Vergnügen. Also bleibt gesund, bleibt munter und habt ein schönes Weihnachtsfest. Bis dann.